Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Und heute habe ich jemanden an dem Mikrofon, den ich als entspanntesten Menschen der Welt beschreiben würde. Er ist mittlerweile nicht nur ein Freund, sondern auch Mitbewohner. Wir wohnen seit kurzem zusammen auf einem Art Bauernhof. Und Roman Beckhardt hat sich auch selbstständig gemacht in der Bikebranche und hat dementsprechend wahrscheinlich einiges Inspirierendes dazu zu erzählen, hat aber auch eine, ich sag mal, standardmäßige berufliche Karriere hinter sich. Von daher, heute wird sich langweilig. Roman, schön, dass du Gast in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Jasper, vielen Dank für die Einladung und für die nette Einführung.
Immer wieder gerne. Also es ist ja nun so, dass wir uns eigentlich tagtäglich über den Weg laufen. Eigentlich ist deswegen ein eigentlich, weil ich gerade derzeit mit Corona in meinem eigenen Zimmer eingesperrt bin und wir uns tatsächlich immer nur aus Entfernung sehen, wenn ihr mir mal wieder Essen vor die Tür stellt. Aber ansonsten sind wir seit kurzem tatsächlich Mitbewohner und nicht in einer klassischen WG, wie man sich das vorstellt, sondern schon auch eher irgendwie eine geräumigere, größere WG.
Eine Erwachsenen-WG.
Mal kurz so unter uns, ne? So du und ich, so ohne Zuhörer. Wie ist das Zusammenleben mit mir denn so?
Sehr angenehm. Es ist immer was los, ja. Es ist, es wird einem nie langweilig. Es fühlt sich eigentlich so an, als würden wir schon sehr lange befreundet sein und schon lange zusammenwohnen. Es ist jetzt, man hat nicht so das Gefühl, dass man sich großartig erst aufeinander einstellen muss und mit der neuen gemeinsamen Wohnsituation erst irgendwie klarkommen muss, sondern es hat sich eigentlich von Anfang an ziemlich gut angefühlt und das ist nach wie vor so. Also sehr unauffällig, positiv, entspannt. Genau.
Geil, kann ich tatsächlich nur zurückgeben. ich habe ja noch nie wirklich vorher in der WG gewohnt, das muss ich dazu sagen. Ich habe immer nur temporär in der WG gewohnt, wie zum Beispiel auf La Palma mit anderen Guides zusammen. Da wohnt man auch irgendwie eng in der Wohnung, aber man ist ja doch die meiste Zeit auf dem Rad und dann weiß man auch, dass es nur temporär ist. Also man richtet sich nicht ganz so häuslich ein auf einer Wohnung, in der Wohnung auf La Palma, wie jetzt in den eigenen vier Wänden, wo der erste Wohnsitz gemeldet ist. Ja. Von daher ist das WG-Leben ein bisschen neu für mich und ich muss ein bisschen lernen, irgendwie so mich zurückzuziehen und die Zeit für mich irgendwie zu finden. Und da hilft jetzt Corona gerade echt gut irgendwie. Ich in meinen vier Wänden eingesperrt bin. Aber back to topic, Roman. Du
bist ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, du bist ja ein sehr, sehr strukturierter und ordentlicher Mensch. Und ich bin ja genau das Gegenteil. Irgendwie, so ein bisschen. Und ich finde aber trotzdem, dass, obwohl das ja gerade bei einem Zusammenleben könnte man ja meinen, dass das ein Problempunkt ist, funktioniert das aber trotzdem ganz gut. Also man ergänzt sich, glaube ich, ganz gut und ich kann da auch sehr viel von dir lernen und mitnehmen.
Auch andersrum, sich auch mal daran zu gewöhnen, dass mal was rumliegt. Findet auf meiner Seite auch statt, da mal nicht mehr diesem Zwang des Aufräumens nahe kommen zu müssen. Ja. Auch sehr interessant. Genau. Normalerweise ist es so, dass unsere Gäste sich einfach immer erstmal vorstellen, wer sie sind, was sie beruflich machen. Ich habe es ja schon mal am Anfang im Intro ein bisschen erwähnt, ihr habt euch selbstständig gemacht in der Mountainbike-Branche. Und wir wollen erstmal so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen und dann natürlich auch so ein bisschen auf euer Business, wie sich das vielleicht jetzt mit Corona entwickelt hat, wo ihr euch hinentwickeln wollt und wie das läuft, seitdem wir den Bike-Branchen-Boom haben. Also Roman, stell dich kurz vor einfach.
Ja, gut. Hallo. Ich bin der Roman Beckhardt, bin 35 Jahre alt, komme aus München, also ich bin im Landkreis München aufgewachsen, in München geboren und fahre seit eigentlich noch gar nicht so lang, seit 2014 jetzt doch intensiver Mountainbike und habe da dann in einer relativ kurzen Zeit eine sehr große Leidenschaft entwickelt. Und aus dieser Leidenschaft ist dann tatsächlich über die Jahre jetzt mittlerweile seit 2 Jahren, wir haben übrigens morgen 2-jähriges Bucketride-Geburtstag, ist ein Beruf entstanden. Genau. Das mal so und als groben Überblick.
Du hast gesagt, 2014 hast du angefangen mit Mountainbiken, richtig?
Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Über den Freundeskreis einfach. Also es gab einfach im Freundeskreis ein paar Leute, die mit Mountainbiken angefangen hatten, schon 1-2 Jahre vor mir. Und dann irgendwie kam das dann. Ich habe Anfang 2014 habe ich dann auch die Claudi kennengelernt, also meine Freundin. Für die, die es nicht wissen, mit der ich eben zusammen auch dann Bucketride gegründet habe. Und bin dann über der ihren Freundeskreis, da waren dann auch ein paar Mountainbiker dabei, dann auch nochmal mehr in das Thema irgendwie, hab dann einfach mehr Berührungspunkte bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich dann entschieden habe, mir 2014 auch mein erstes eigenes vernünftiges Mountainbike zu kaufen. Ja, und dann jedes Wochenende da mit unterwegs gewesen bin. Mit
geil.
Freunden und mit dem Mountainbike und dann eben auch mit dem Camper. Genau.
Zu dem Zeitpunkt war aber Bucketride noch nicht in Aussicht und du hast noch einen normalen Job gehabt, oder?
Richtig, genau. Zu dem Zeitpunkt war die Idee noch nicht vorhanden.
Was hast du da gearbeitet?
Ich habe damals bei BMW oder bei einem Entwicklungsdienstleister für BMW gearbeitet als Projektmanager und habe da in der Fahrzeugentwicklung Projekte oder Fahrzeugprojekte begleitet, in denen ich mich um die Kommunikationsfahrzeuge gekümmert habe, also um alle Fahrzeuge, die auf irgendwelche internationalen Pressevorstellungen gegangen sind oder auf Informationsfahrten nannte sich das, also Vergleichsfahrten mit Wettbewerbern, wo dann der Vorstand den aktuellen Entwicklungsstand von den Fahrzeugen aus dem Projekt sich anschaut, um zu sehen, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Naja, und diese Fahrzeuge, egal jetzt ob für Presse oder für den Vorstand, mussten natürlich besonders vorbereitet werden, durften natürlich keine Fehler aufweisen, die sie nicht aufweisen sollten. Und meine Aufgabe war es eben, dass diese Vorbereitung zu planen, zu steuern, dass die Fahrzeuge dann letztendlich für die Veranstaltungen abgenommen und auch freigegeben werden.
Ja, krass.
Genau.
Das waren auch technische Sachen, Motor oder Elektronik oder alles?
Alles. Also da ging es ums Gesamtfahrzeug. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass es um einen speziellen Bereich ging, sondern wirklich um das komplette Auto. Ja, das war zum Teil auch sehr technisch. Der Vorteil war natürlich, dass ich das selber jetzt nicht prüfen musste und beurteilen musste, ob das jetzt passt. Aber ich musste eben die richtigen Fahrzeuge, die richtigen Personen an die Fahrzeuge holen, um das überprüfen zu lassen, die dann eben sagen, okay, dieses, jenes passt oder passt nicht und da brauchen wir noch einen Umbau, da brauchen wir neue Software etc. pp. Und dann eben das Ganze wieder in Werkstätten einzuplanen, was auch wiederum nicht ich selber gemacht habe, sondern dann gab es auch wieder Ansprechpartner, die das dann gemacht haben, aber mein Job war, das Ganze eben übergreifend zu steuern, dass das halt funktioniert, genau.
Wie kommt man zu so einem Job? Also wie bist du dazu gekommen? So, keine Ahnung, wenn du mit Kindern sprichst und Jugendlichen, die sagen, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Polizist werden oder irgendwann gibt es auch mal ausgefallene Kinderwünsche, die sagen, sie wollen Astronaut werden. Aber war das schon immer ein Wunsch von dir, in der Automobilbranche so einen technischen Beruf nachzugehen?
Überhaupt gar nicht, nee. Also ich bin auch überhaupt kein Fahrzeugtyp. Also ich habe eigentlich so, ich bin kein Autonarr.
Kein Autonarr.
Nee, überhaupt nicht. Und dementsprechend hatte ich sowas eigentlich nie im Sinn. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Und zwar habe ich ursprünglich Sport- und Freizeitmanagement studiert und habe das berufsbegleitend gemacht, damals noch bei Jochen Schweizer. Ich habe bei Jochen Schweizer gearbeitet in der Eventabteilung, in der Eventproduktion. Da hat das Ganze natürlich noch recht gut so zusammengepasst. Und dann nach dem Studium habe ich dann ein Praktikum gemacht bei BMW Motorrad im Eventmarketing, habe dann internationale Messen betreut. Das hat auch noch ziemlich gut zusammengepasst und da war aber leider kein Platz für mich. Da war nichts frei. Ich wäre da natürlich gern länger geblieben oder feste eingestiegen. Hat aber nicht geklappt und ich bin dann über das Netzwerk, was ich mir damals eben dort bei BMW dann auch aufgebaut hatte, bin ich dann zu dem Entwicklungsdienstleister gekommen, der dann gemeint hatte, sie hätten da einen Job. Da könnte eigentlich so mein Profil und meine Erfahrung mit Organisation und so weiter ganz gut passen.
Cool.
Das war dann eben der Job.
Heutzutage werden ja viel so Spezialisten gesucht im IT-Bereich oder whatever. Hauptsache man ist tief in seinem Spezialgebiet drin. Und bei dir war es dann eher so, dass man sagte, man hat eigentlich einen Generalist gesucht, der im Prinzip einfach die Fähigkeit hat, das Gesamte zu überblicken, das ganzheitlich zu betrachten und dann zu organisieren und so eine Art Projektmanager zu sein, oder?
Genau, richtig. Genau.
Cool.
Und die Firma, bei der ich dann jetzt eben angestellt war und das gemacht habe, 6 Jahre lang, die hatten im Vorfeld schon gute Erfahrungen mit jemandem, der so einen ähnlichen Werdegang hatte wie ich. Und dementsprechend haben sie gesagt, sie würden das jetzt wieder so machen.
Cool.
Das hat dann ganz gut geklappt. Also ich bin dann da tatsächlich kompletter Quereinsteiger. Ich war im Prinzip, wenn man es genau nimmt, auch als Ingenieur angestellt. Hab aber ja nie irgendwie was mit Ingenieurswesen zu tun gehabt, also weder Maschinenbau noch Wirtschaftsingenieursthemen oder irgendwas und war dann halt auch relativ ein relativ bunter Vogel, also sowohl was meine Ausbildung im Vorfeld betroffen hat oder mein Werdegang, wie ich dann dazu gekommen bin, als auch mein Stil, sage ich jetzt mal, mein Kleidungsstil und mein persönlicher Stil. Also ich war halt, man muss sich das so vorstellen, ich war da mitten im Projekt, wo viele Projektleiter und Ingenieure, die halt sehr karriereorientiert gewesen sind, unterwegs waren, um sich zu beweisen. Also diese Projektstellen, sage ich jetzt mal, die sind eigentlich immer nur Durchlaufposten.
Und
also da bleibt
Durchlaufposten
keine
und auch hart umkämpft, ja, genau.
Ja, klar, das sind halt Sprungbretter für den nächsten Job, für einen besseren Job oder für halt einen besser bezahlten Job. Und dementsprechend geht's halt da unter Umständen schon auch relativ rund, also Ellenbogen und man will sich irgendwie, also nicht alle, ja, aber schon viele, die sich halt beweisen wollen, die glänzen wollen, und die sich natürlich dementsprechend halt auch präsentieren, ja, also sowohl in ihrer Art und Weise, wie sie agieren, als auch wie sie sich kleiden, und ich bin halt so rumgelaufen wie immer, ne? Mir war das auch alles relativ wurscht, weil ich hatte jetzt nicht vor, da groß Karriere zu machen, weil mir eigentlich relativ schnell klar war, dass jetzt dieses Umfeld nicht das ist, wo ich mich jetzt auf Dauer bis zu meiner Rente gesehen hätte.
Verstehe ich. Genau. Ich hätte da auch keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch kein richtiger Autonarr, aber noch weniger hätte ich Bock, wirklich tagtäglich in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, wo es eigentlich nur mit Ellenbogen zugeht und geschubst wird. Da hätte ich wenig Lust drauf, ja.
Ja, also ich muss sagen, es war eine sehr sehr gute Zeit. Ich würde es auch nicht missen wollen. Es war ein extrem spannender Job, weil ich einfach mit so vielen unterschiedlichen Personen, Gruppen zu tun hatte, also wirklich vom Produktlinienprojektleiter über die Ingenieure bis zu den Mechanikern, mit denen du ja immer unterschiedlich auch umgehen musst, also was das Ganze eigentlich auch sehr spannend gemacht hat und dann halt auch viel rumgekommen bin, in allen möglichen Werken, in allen möglichen BMW-Werken auch gewesen bin und auf Veranstaltungen, eigentlich auch überall auf der Welt letztendlich dann auch mit vor Ort war, immer mal wieder. Das ist natürlich dann schon spannend und das und natürlich die Tatsache, dass die Rahmenbedingungen auch sehr gut waren, hat mich auch, aus dem Grund habe ich mich dann auch schwer getan, mich irgendwie davon loszureißen, obwohl ich jedes Jahr mehrmals Phasen hatte, wo ich gesagt habe, boah, mach den Scheiß doch ohne mich, weil du halt auch immer letztendlich, egal in welche Richtung du kommunizierst, der Überbringer von schlechten Nachrichten warst. Also
ja, wenn der hier übrigens an dem Auto ist das noch kaputt, das muss jetzt noch bis übermorgen repariert werden.
Genau. Und dann dem Projektleiter wieder sagen, ja, es hat jetzt leider nicht zu 100%ig alles geklappt, sondern nur zu 90% aus den und den Gründen. Also konnte man auch letztendlich die Projektleiter nie zu 100% zufriedenstellen. Also die Anforderungen waren halt immer sehr hoch und das war fast nie möglich, wirklich zu 100% die Leute zu 100% zufrieden zu machen. Und dementsprechend war es halt immer ein sehr anstrengendes...
Du warst quasi immer der Feuerlöscher. Aber eigentlich war die Bude danach trotzdem halt noch verbrannt. Sie hat ungefähr, zwar nicht mehr gebrannt, aber sie war halt verbrannt danach.
Genau, ja. Und dementsprechend gab es halt immer mehrere Phasen im Jahr, wo ich dann einfach gesagt habe, boah, ist es das echt alles irgendwie wert? Und eigentlich ist es ja überhaupt gar nicht meins, so vom Thema her. Und macht einen Scheiß doch ohne mich, so ungefähr. Da gab es schon viele solche Momente und trotzdem konnte ich mich aber nicht wirklich losreißen, weil halt einfach alles andere so schon gut war.
Ja, aber wann war der Punkt, wo du gesagt hast, nö, okay, gute Zeit, schlechte Zeit, alles pro und contra, aber jetzt höre ich dennoch auf, jetzt lasse ich das mal Geschichte sein, einen gut bezahlten Job bei BMW einfach mal auszuschlagen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt hier und mache Vanlife-Roadtrips für Mountainbiker.
Ja, ich würde sagen, es gab zwar letztendlich dann schon einen Zeitpunkt, wobei aber auch schon vorher, also die letzten 2 Jahre, sage ich jetzt mal, war schon so, dass sich das Ganze so ein bisschen immer mehr in eine Richtung entwickelt hat, wo man jetzt im Nachhinein, wenn man sich das im Nachhinein nochmal rückblickend anschaut, eigentlich weiß, okay, da hat sich schon in die Richtung entwickelt, wo man sagt, okay, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass es irgendwann mal, dass man da nicht dauerhaft weitermacht. Okay. Da waren auch einige Gespräche mit Vorgesetzten natürlich dann ausschlaggebend, weil ich einfach auch als dieser Quereinsteiger, der ja auch von der Ausbildung her überhaupt gar nicht in diesen Entwicklungsbereich bei BMW eigentlich reingepasst hat, waren meine Perspektiven halt relativ schlecht, mich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Was dann auch immer klarer geworden ist und natürlich dann dazu geführt hat, dass man irgendwann gesagt hat, okay, es braucht irgendwie einen anderen Plan. Ja? So geht es nicht auf Dauer weiter. Und dann hat man natürlich sich auch Gedanken gemacht, jetzt BMW intern sich zu verändern, ob es nicht da irgendwie Möglichkeiten gibt, die dann besser zu einem passen, dass man da irgendwie firmeninternen Wechsel macht. In dieser Zeit ist aber dann auch schon langsam so die Idee von Bucket Ride, also zwar nicht die, so wie es jetzt letztendlich geworden ist, entstanden, aber so eine Idee ist in der Zeit dann eben auch entstanden, dass man gesagt hat, ja, es wäre doch eigentlich ganz cool, so sein Hobby vielleicht irgendwie zum Beruf zu machen und dann Überlegungen, ja, wie kann man das eigentlich machen? Und das war schon so die letzten 2 Jahre, bevor ich dann aufgehört habe, hat das schon so angefangen und wurde dann immer mehr, immer konkreter. Und letztendlich der Zeitpunkt war dann einfach der, wo BMW meine Beauftragung, also ich bin ja immer für ein Jahr von BMW beauftragt worden oder meine Firma ist letztendlich beauftragt worden, mich quasi an BMW auszuleihen, wenn man so will. Ne? Ich hatte eine Arbeitnehmerüberlassung, das heißt, ich wurde von meiner Firma an BMW ausgeliehen. Und das ging immer für ein Jahr und das ging halt 6 Jahre.
Das war halt immer dann so ungewiss, oder? Bis zum nächsten
Jahr. Auch das, quasi. Klar, am Ende des Jahres war immer die Beauftragung fürs Folgejahr noch nicht da. Du bist im Prinzip in deinen Resturlaub gegangen, je nachdem, oft schon im November tatsächlich auch, weil sehr viele Überstunden auch angefallen sind. Spätestens im Dezember dann bist du dann irgendwann Anfang Dezember in den Resturlaub gegangen und hattest noch keine Beauftragung fürs nächste Jahr. Die hast du dann irgendwann in deinem Urlaub, hast du dann die Info bekommen, ob du jetzt im Januar wieder kommst oder nicht. So.
Krass.
Ist natürlich auch. Ich persönlich habe, mich hat das jetzt gar nicht so, es gab da andere Leute, die hatten da irgendwie schwerer mit, konnten da nicht so gut mit umgehen. Ich konnte da relativ gut mit umgehen, hatte da jetzt nicht so das Problem. Wie dem auch sei, es hat dann 6 Jahre lang geklappt und danach wurde dann meine Beauftragung irgendwann nicht mehr verlängert, weil einfach BMW schon wieder angefangen hat, Stellen einzusparen und diese Stelle, die ich hatte, dann auch intern zu besetzen. Genau, und dann wurde meine Beauftragung nicht mehr
verlängert. Bucket Ride.
Genau, also meine Beauftragung wurde nicht mehr verlängert und dann habe ich gesagt, okay, was sind jetzt die Möglichkeiten? Entweder ich lasse mir von meiner Firma irgendeine neue Aufgabe zuschustern, die mit Sicherheit nicht so spannend sein wird, wie das, was ich jetzt vorher gemacht habe. Und zweitens auch die Rahmenbedingungen erstmal wieder schlechter gewesen wären. Und drittens, ich wieder in einem ähnlichen Umfeld unterwegs gewesen wäre, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es ja nicht unbedingt das, was ich jetzt will. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt eine andere Alternative wäre jetzt einfach diese Idee von der Selbstständigkeit, der Idee mal nachzugehen, weil wenn die nicht jetzt, dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Also war eigentlich so der einzige letzte Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt nichts zu verlieren. Weil an den Punkt, wo ich damals war, dass ich sage, ich mache irgendeinen Job, nur um irgendeinen Job zu machen, in der Automobilbranche, an den Punkt könnte ich theoretisch ja auch wieder zurück. Man könnte sich bei allen möglichen Entwicklungsdienstleistern bewerben und für alles Mögliche, was irgendwie mit Projektmanagement oder so und Steuerung zu tun hat. Und irgendeiner wird einen schon nehmen und wird auch ein Gehalt zahlen, von dem man nicht verhungert. Aber glücklich machen tut es einen nicht. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich habe ich nichts zu verlieren und dann mache ich das jetzt.
Und warst du zu dem Zeitpunkt mit der Claudi schon länger zusammen und ihr hattet die Idee von Anfang an zusammen oder wie war das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass wir waren da schon zusammen, schon länger. Wir sind ja seit Anfang oder ja, seit 2014 zusammen und das war Ende 2018, wo dann die Beauftragung nicht mehr verlängert worden ist und wo dann die Entscheidung, dass wir es machen, auch gefallen ist.
Und, also seit 2014, dann hat die Claudi dich auch dazu gebracht, Mountainbike zu fahren.
Ja, so ungefähr, so ein bisschen zumindest. Ja. Also die Claudi hatte auf jeden Fall vor mir ihr eigenes Mountainbike, aber cool. so richtig, also man kann eigentlich sagen, dass wir zusammen angefangen haben, fast von null. Also
geil.
Claudia war zwar da, sie hat ja in Innsbruck studiert, relativ spät. Ja. Sie hat in Innsbruck studiert und war da schon auch natürlich mit Mountainbike schon so ein bisschen unterwegs, aber das war auch noch sehr, sehr laienhaft, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, ich beleidige sie damit jetzt nicht, aber ich glaube, sie sieht das genauso. Ja, wir haben dann eigentlich gemeinsam so richtig damit angefangen, ja.
Cool. Genau. Wenn du beschreiben müsstest, was Bucket Ride heute ist oder macht in 2, 3 Sätzen, wie würde sich das anhören?
Wir machen Mountainbike-Camps und Reisen für eine campingaffine Zielgruppe, kann man sagen. Das heißt, klassische, ja, Mountainbike-Fahrtechnik-Camps und Mountainbike-Reisen, wo immer in Campingübernachtungen übernachtet wird. Mhm. Wie zum Beispiel, also Campervans, Wohnmobilen, oder auch Zelt, PKW mit Dachzelt, also egal, alles immer in Kombination mit Camping.
Ist ja quasi up to date.
Mountainbike Vanlife Trips, ja, sagen auch manche, Mountainbike Vanlife Trips.
Ja, ich sag das immer ganz gerne.
Du sagst das immer, ja. Genau.
Ist ja nicht verkehrt, oder?
Ist nicht verkehrt, nee, wobei wir halt, wir wollen immer so ein bisschen, mit dem Wording ist immer so ein bisschen schwierig, also ich glaube, wir haben auch immer noch nicht so das hundertprozentig perfekte Wording gefunden. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gezögert jetzt. Was sagt man da am besten? Ja. Wir wollen halt natürlich auch nicht die Zielgruppe der Zelter, sage ich jetzt mal, der Zeltschläfer ausschließen. Und das tun wir halt mit Mountainbike-Vanlife-Trips so ein bisschen.
Ja, stimmt.
Und das merkten wir schon auch auf unserer Website zum Beispiel, dass es einfach super schwer ist, das so rauszustellen, dass man jetzt dafür nicht unbedingt ein Van braucht, ja, sondern dass man da auch mit einem Zelt einfach teilnehmen kann. Und da haben wir einfach so den goldenen Weg tatsächlich noch nicht
gefunden. Ja, eigentlich so gefunden ist dann Camping schon der bessere Ausdruck, gell?
Also Mountainbike-Camping-Abenteuer oder sowas, ja. Im weitesten Sinne. Genau, also es gibt da, glaube ich, verschiedene Ansätze, ja, aber Lagerfeuertrips, genau.
Ihr macht Lagerfeuertrips.
Wir machen
Mountainbike-Lagerfeuertrips.
Genau, ja, richtig.
Du hast vorhin ganz kurz mal so anklingen lassen, dass die Idee, die ihr damals hattet von Bucket Ride, nicht so ganz dem entspricht, was es jetzt heute eigentlich geworden ist. Was war denn die Idee?
Ja, der ursprüngliche Gedanke von uns war, einen Reisebus zu kaufen.
Oh, einen krass.
Ausgemusterten sozusagen. Und den als rollendes Mountainbike-Hostel oder mobiles Bike-Camp oder wie auch immer man es dann bezeichnen will, umzubauen. Das heißt, dass die Teilnehmer, die Gruppe dann in diesem Bus auch schläft, weil da halt Betten drin sind, sich dort auch aufhalten kann, da auch eine kleine Küche drin ist und man halt mit diesem Bus von, keine Ahnung, Bikespot zu Bikespot oder von Bikepark zu Bikepark oder wie auch immer die jeweilige Reise dann aussehen würde, eben fahren würde, oh, wow, als Roadtrip, ja, und immer alles mit an Bord hat, ja, also alle Leute und alles, was man braucht, alle Fahrräder mit Anhänger oder wie auch immer, ja, dann einfach alles mit dabei hat. Das war so die ursprüngliche Idee. Ja. Die Idee ist dann im Rahmen der Finanzplanung relativ schnell gestorben erstmal.
Mhm. Ich habe das mitbekommen, MS, also ein Weltcup-Team hatte früher mal einen Reisebus und oder mehrere hatten einen, also der Claudio Cannellori, MS und ein paar andere hatten auch so einen alten Reisebus.
Den haben wir uns angeguckt,
und ich glaube, zum Beispiel. Der alte Bus von Claudio Cannellori, der musste viel geschraubt, an dem musste sehr viel geschraubt werden. Also der war eigentlich zwischen jedem Weltcup war der irgendwo in der Werkstatt.
Ja, genau. Den haben wir uns tatsächlich auch angeguckt, den Bus, da waren wir in der Schweiz.
Aber teuer. Wie viele Leute hätten
wir denn untergebracht?
Die Idee ist ja ganz geil eigentlich.
Ja, relativ wenig. Also es wären halt trotzdem immer nur eine Gruppe. Das heißt, ich sage jetzt mal, ja, 7 Personen, ne? 7 Teilnehmer. Ja. Weil du brauchst halt einfach Platz für das Equipment, für die Bikes, Schlafplätze,
Ja, Schlafplätze nehmen ja viel Platz weg, gell? Wenn da jeder so ein bisschen Privatsphäre haben möchte und dann 7 Leute plus noch eine Chill-Area plus Badezimmer, da bist du ja.
Also klar, man könnte das ganze Ding natürlich noch größer machen, indem man jetzt die Fahrräder, also indem man einen Anhänger mitnimmt und den Bus als Doppeldecker plant oder so. Und dann kannst du im Prinzip schon die Kapazität ausweiten auf 16 Personen oder so. Also da kann man dann schon eine gute Gruppe mitnehmen. Aber diese Auslastung brauchst du halt auch erstmal. Also es wäre grundsätzlich schon irgendwie möglich gewesen, das Konzept umzusetzen, in der Theorie. Aber halt mit einer gewissen Auslastung, die wir oder die jemand, der einfach ein Startup gründet und ohne irgendeinen Bekanntheitsgrad zu haben, einfach mal von null anfängt, da braucht man sich ja nichts vormachen. Das funktioniert einfach nicht. Also du brauchst ja erst einmal eine gewisse Bekanntheit, dass du 16 Plätze oder auch 7 Plätze in dem Bus voll machst, und zwar so ungefähr jedes Wochenende in der Saison, ja, damit sich das
finanziell Ihr seid ja jetzt tatsächlich schon Entschuldigung, ein bisschen im Business und ja, habt auch die Corona nicht Reisesituation mitgenommen und trotzdem gibt's euch noch und ihr habt ja echt ein paar coole Camps gehabt, so was du mir erzählt hast. Dann ist ja der Plan vielleicht noch nicht ganz vom Tisch, weil ich sag mal so, ihr habt ja jetzt ein paar Fans, ein paar Wiederbucher auch. Glaubst du, dass das Konzept vielleicht irgendwann nochmal aufkommt?
Also es ist tatsächlich immer noch so nicht ganz abgeschrieben, sage ich jetzt mal. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir dann, also zu dem Zeitpunkt, als wir gemerkt haben, okay, jetzt zu Beginn gleich mit sowas zu starten, macht überhaupt keinen Sinn. Wir nutzen erstmal die Ressourcen, die wir haben, und das war unser Camper, und bieten halt eben Reisen und Camps an für Leute, die ihren eigenen Camper mitbringen. Ja, weil es gibt ja genug Mountainbiker, die eben in ihrem Van unterwegs sind und vielleicht auf ihrer Reise oder auf ihrem Camp gar kein Hotel brauchen und wollen, sondern halt eben ja in ihrem Camper, in ihrem Bett und so weiter schlafen wollen, was sie kennen. Und so ist dann letztendlich jetzt die Idee oder das Konzept entstanden, wie es jetzt aktuell gibt. Und da waren wir natürlich dann auch ganz froh, dass wir das so gemacht haben, als dann Corona kam, weil wenn wir dann einen Bus gehabt hätten, der dann rumsteht, der dann kostet und so weiter und so fort, wäre das Ganze natürlich noch viel dramatischer geworden, als es eh schon war. Und ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, klar, jetzt haben wir mittlerweile, jetzt gibt es uns seit 2 Jahren jetzt, wie gesagt, fast, und wir haben natürlich jetzt auch schon ein bisschen eine Reichweite und auch ein paar Fans, die auch zum Teil schon mehrmals bei uns jetzt dabei waren. Und ja, man, also ich denke immer noch, wäre auch jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, vor allem weil jetzt das Corona-Thema ja immer noch präsent ist und einfach die Lage auch immer noch nicht stabil genug ist, um jetzt an so unsichere Konzeptideen zu denken. Aber grundsätzlich ist es schon was tatsächlich noch so ein bisschen im Hinterkopf ist und was vielleicht, je nachdem, wie sich alles entwickelt, in irgendeiner Form, ob das jetzt ein eigener Bus ist oder vielleicht für bestimmte Veranstaltungen gemietet, dass man sowas mal ausprobiert, das wäre ja auch möglich, aber wer weiß, ja.
Es gibt eine Chance. Cool, ey. Ich wäre dabei. Ich würde beim Ausbau helfen auf jeden Fall. Wenn du dir so einen Bus zulegst oder ihr euch, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich würde mich ums Tuning kümmern. Dass vorne ein schönes Bodykit hinkommt, der hinten schöne Heckspoiler an so einem Reisebus. Finde ich auch wichtig. Muss man.
Ja, auf jeden Fall.
So ein paar coole Gimmicks.
Definitiv. Unterbodenbeleuchtung, ganz wichtig.
Ihr macht ja Lagerfeuer-Camping-Trips für Mountainbiker. Und
genau.
Dazu gehören natürlich auch Fahrtechnikkurse. Du bist da ein Fahrtechnik-Experte, wenn ich mich mal so vorsichtig ausdrücken darf.
Ja, das ist natürlich Ja, ne? Okay.
Willst du nicht widersprechen? Wie findest du, hat sich das Bild irgendwie geändert von der Kundschaft in den letzten Jahren? Ich habe früher vor Ewigkeiten Kurse für die Mountainbike Academy gegeben und da waren es häufig halt noch, ich sag mal auch Hardtail oder auch Cross-Country-Fahrer, die halt dann irgendwie gerne mal sicherer auf dem Trail werden wollten. Wenn ich heute gucke, wie die Leute auf dem Trail ausgestattet sind, dann hat sich in meinen Augen das Bild schon deutlich, wie soll ich sagen, professionalisiert. Jeder hat irgendwie ein richtig krasses, teures Enduro, alle sind irgendwie perfekt durchgestylt und haben die besten, neuesten, coolsten Klamotten an. Aber wie ist das bei den Fahrtechnikkursen im Klientel? Merkst du, dass das oftmals nur gute Ausstattung ist und die Leute dann doch eben händeringend nach der richtigen Technik noch suchen und die Kurse brauchen? Oder glaubst du, dass da auch im Anfängerlevel sich durch YouTube-Tutorials und Vorbilder, die man länger schon irgendwie gesehen hat oder durch den Freundeskreis, dass das der Einstieg in das Mountainbike-Business oder Mountainbike-Business, vielleicht der falsche Wort, aber vielleicht in Mountainbike-Sport ein bisschen einfacher geworden ist?
Auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt davon, dass der Einstieg leichter geworden ist. Ich meine, man sieht es ja allein schon durch die Masse an Mountainbikern, Neuanfängern, wie auch immer, die es mittlerweile gibt. Und ich denke mal, dass das eine mit dem anderen natürlich auch einhergeht. Dass einfach dieses ganze Thema natürlich viel präsenter und geworden ist und dementsprechend gibt es halt auch einfach mehr Angebote, also sei es jetzt YouTube-Tutorials etc., Fahrtechnik-Bücher oder wie auch immer, wo man sich das ein oder andere abgucken kann. Aber nochmal zurück, also ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich, wie du ihn hast, also wir haben ja erst auch vor 2 Jahren gestartet, oder mittlerweile dann vor 3 Jahren mit unserer Ausbildung zum Fahrtechniktrainer.
14 auch erst angefangen, ihr wart ja quasi mittendrin in dieser Boomer-Geschichte.
Also, wir haben relativ spät erst angefangen mit unserem, mit dem Sport an sich. Und dann 2019 die Ausbildung zum Fahrtechniktrainer gemacht. In dem Jahr haben wir dann auch schon das ein oder andere Fahrtechniktraining gegeben für eben Fahrtechnikschulen. Und dann so richtig ja erst 2020, also letztes Jahr, mit unseren ersten eigenen Camps angefangen. Und dementsprechend haben wir natürlich jetzt nicht den Vergleich, okay, wie war es jetzt vor 10 Jahren und wie hat sich das jetzt verändert. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass es, so wie es momentan halt ist, dass auch wenn die Leute gut ausgestattet und durchgestylt sind, sie trotzdem Fahrtechniktraining nötig haben. Manche suchen vielleicht auch nicht aktiv danach, haben es aber trotzdem nötig. Also solche gibt es natürlich auch. Die meinen, sie können ja fahren, weil sie kommen überall runter, weil die Räder machen ja einfach auch viel mit, verzeihen viel. Und wenn man sich das aber genau anschaut, dann ist da noch ganz viel Luft nach oben. Und viele glauben das halt ja auch gar nicht. Ja, die merken das dann erst, wenn sie durch Zufall mal vielleicht an ein Fahrtechniktraining kommen, weil sie es geschenkt bekommen, weil sie sich sowas selber gar nicht leisten würden. Und merken dann erst, wie wertvoll das letztendlich dann eigentlich ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die von Anfang an, wenn die jetzt anfangen, sagen, okay, ich fange jetzt mit Mountainbiken an, ich mache jetzt als erstes mal einen Kurs. Ja, also ne, so wie es ja eigentlich im Idealfall auch ist, ja, weil dann gewöhnt man sich keine falschen Bewegungsmuster an etc. Und die man dann später schwer wieder rauspolieren muss, sondern lernt halt von Anfang an gleich richtig. Und solche gibt's auch. Aber Mountainbike Fahrtechniktraining ist definitiv ein wichtiges Thema, auch live, also nicht nur als YouTube-Tutorial, sondern halt wirklich mit Präsenz und Anwesenheit, weil es einfach doch nochmal was anderes ist, ob dir jemand direkt Feedback gibt, ob jemand dir auf dem Trail hinterherfährt und dich von hinten anbrüllt, nimm die Ferse runter, streck die Beine durch oder was weiß ich. Ja? Das sind so Sofort-Feedback, das bekommst du halt nicht, wenn du mit einem YouTube-Tutorial lernst. Natürlich erleichtert es den Einstieg und es bringt auch was, aber ein richtiges Fahrtechniktraining bringt einfach noch mal deutlich, deutlich mehr, weil man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Und das sowas merken wir natürlich ganz extrem bei unseren Camps auch. Und kriegen das auch immer
wieder als Feedback. Ist ja auch das, was euch dann irgendwie Bestätigung und Antrieb gibt, oder? Ich meine, Erfolgserlebnisse ist ja
genau natürlich, das. Klar, ja. Genau. Also am schönsten sind natürlich dann, da gibt es immer mal wieder so Fälle, die dann total geflasht sind, wie viel besser das jetzt geht, nur weil sie auf ein paar Kleinigkeiten achten, wo sie ja eigentlich dachten, sie können ja schon fahren. Oder andere, die super ängstlich sind und
bei denen auf einmal der Knoten geplatzt ist, die dann so sagen, boah, geil, ey, das ist ja voll einfach.
Ja, zum Beispiel auch so blutige Anfängerinnen, ja, Frauen ist natürlich auch ein großes Thema mittlerweile, das war vor 10 Jahren vielleicht auch noch anders. Mittlerweile ist halt sind Frauencamps natürlich ein großes Thema. Und wir hatten auch letztens mal eine dabei, die auch komplette Anfängerin war, die sofort Angst hat, wenn sie irgendwie über natürlichen Untergrund fahren muss, so ungefähr. Die hätte einfach nicht erwartet, dass sie jetzt da irgendwie ein Trail fährt oder geil. So. Also und war dann so total geflasht, dass sie sich jetzt innerhalb von 2-3 Tagen von null so weit entwickelt hat, also viel weiter, wie sie jemals gedacht hat, dass es wird. Und dann werden die Leute natürlich schon auch emotional und ist dann schon auch mal die ein oder andere Person dabei, die dann weint, weil sie so glücklich ist.
Ne? Das ist cool. Und
das ist dann natürlich das das Nonplusultra für uns.
Kennt man ja sonst nur aus dem Fernsehen von Tine Wittler und Schöner Wohnen. Aber es ist geil, wenn das Leute bei einem Fahrtechnikkurs machen. Finde ich echt großes Kino. Zwischen E-Bikes und normalen Fahrern unterscheidet ihr aber nicht, oder? Bei euch kann einfach eigentlich jeder mitmachen.
Genau. Also aktuell ist es so, dass jeder mitmachen kann. Wir haben oder hatten bis jetzt noch keine reinen E-Mountainbike-Camps oder Reisen. Es könnte sein, dass sich das vielleicht ändert. Aber aktuell ist es noch so, dass jeder teilnehmen kann, egal ob normales Mountainbike oder E-Mountainbike. Aber es ist natürlich so, dass die Leute, die mit dem E-Mountainbike teilnehmen, sich der Gruppe anpassen müssen. Das sagen wir natürlich dann bei der Anmeldung auch immer mit dazu, dass es halt eben keine reine E-Bike-Gruppe ist und man muss sich halt von der Geschwindigkeit
her anpassen. Man muss Rücksicht nehmen, Gruppe gegenseitig. Ja.
Und das funktioniert eigentlich bisher ganz gut.
Ja. Cool. Du, Roman, 2022 Bucket Ride, Mountainbike, Camping, Trips mit Lagerfeuer. welche Ziele werden anvisiert?
Eigentlich die gleichen wie dieses Jahr auch. Wir werden auf jeden Fall wieder am Reschensee am Start sein. Wir werden wieder in Molveno am Start sein. Oberammergau werden wir wieder am Start sein. Wir werden im Bayerischen Wald wieder unseren Kurztrip machen. Über 4 Tage geht der. Es gibt ein paar Locations, die wegfallen, zumindest fürs Erste, weil wir uns jetzt 2022 ein bisschen anders aufstellen wollen. Das heißt, wir wollen nicht so ultra viele Camps machen, sondern wir wollen zwischen den Camps eben auch ein bisschen Zeit haben für andere Projekte. Und wenn wir unser Jahr zu voll klatschen, dann, dann haut es halt eben nicht ganz hin. Ja. Aber so unsere, die Haupt- oder die, die Camps oder die Locations, die am besten geklappt haben, die werden auf jeden Fall auch wieder dabei sein. Neustift werden wir auch wieder machen, also Elver Trails im Stubaital, das werden wir machen. Und natürlich unsere Reisen in die Toskana. Damit werden wir dann im März bzw. April in die Saison wieder starten. Genau. Und ja, dann ist eben noch ein bisschen Luft für vielleicht ein paar neue Geschichten, neue Projekte, wo wir jetzt noch nicht zu viel verraten wollen.
Oh, geheim.
Ja, ja. Top Secret. Genau.
Geheim. Ich möchte auf jeden Fall unbedingt in diesen Bikepark, da war Max Schumann auch mal in der Toskana, wo der Lift mitten durch den Wald geht.
Ja, genau. Da waren wir ja dieses Jahr auch mal. Das war schon ziemlich cool, ja.
Vielleicht machen wir da gemeinsam Mountainbike-Camping-Trip mit Lagerfeuer hin.
Genau.
Ich gebe mir Mühe, das Wording immer richtig auszusprechen. Du merkst es, oder?
Ja, ich muss mir das jetzt mal, muss ich mir mal einprägen. Das Lagerfeuer Camping Trips für Mountainbiker mal ist, ne?
Ja, genau. Mountainbike Camping Trips Lagerfeuer. Mit Lagerfeuer. Ja. Okay. Camping Trips für Mountainbiker mit Lagerfeuer. Ja, ist eigentlich egal, wie rum. Unternehmer haben oftmals, nicht alle, aber viele eine Vision, konkrete Ziele. Elon Musk möchte den Mars besiedeln.
Ja.
Was ist euer Ziel für Bucket Ride, wenn ihr sagt, hey, ihr seid 2018 an den Start gegangen, habt jetzt das ein oder andere Jahr da hinter euch, in welche Richtung soll es gehen? Sowas wie Rock My Trail, irgendwann 50 Mitarbeiter und Kurse in ganz Deutschland und international und Alpencross oder eher so kleine, aber feine, exklusive Campingtrips an Locations, die keiner kennt, wo so ein bisschen mehr Abenteuer drin ist, oder tatsächlich dann der Reisebus, der die Nomaden ohne Auto dann mit abholt. Was ist da eure Vision?
Also wir sind da ganz bescheiden und pragmatisch. Wenn Elon Musk den Mars besiedelt, dann brauchst du natürlich da auch Trails und dann wollen wir halt die Ersten sein.
Das, ne? Finde ich gut, also, ja.
Ja. Geil. Das ist so.
Ja, Word. Habe ich aufgeschrieben. ist gut.
Genau. Nee, wir haben jetzt nicht vor, irgendwie eine riesen Fahrtechnikschule zu werden mit super vielen Mitarbeitern. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, sondern es ist tatsächlich eher so, dass wir uns auf wenige Camps und Reisen mit einem hohen Abenteuer- und Erlebnisfaktor fokussieren wollen. Das heißt, ja, letztendlich irgendwann soll es dann so sein, dass wir nur noch eine Handvoll oder eine gute Handvoll ausgewählte Camps und Reisen im Jahr machen und den Rest des Jahres dann mit anderen Projekten, die auch thematisch in demselben Kontext stehen, füllen. Was das dann genau ist, das ist noch geheim.
Da reden wir dann
steht auch noch nicht,
beim
steht,
Bier drüber.
Genau. Steht auch noch nicht so hundertprozentig fest, was das dann alles so im Detail ist oder sein kann. Aber es gibt natürlich ein paar Ideen und Ansätze, an denen wir eben jetzt arbeiten wollen und wofür wir eben auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Zeit auch brauchen. Und deswegen klatschen wir eben auch unser nächstes Jahr nicht komplett voll mit Camps und Reisen.
Ja, das ist gut.
Wir wollen damit nicht aufhören, aber wir wollen auch nicht nur noch das machen.
Ja, ist gut. Genau. Nee, finde ich gut. Also, ich habe dieses Jahr auch wieder so gemerkt, auch der Rücken war so ein bisschen wieder von zu viel planen, Kalender zu vollstopfen und dann keine Zeit mehr haben, egal ob für eigene Projekte oder für Erholung. Aber manchmal bleibt da Wichtiges auf der Strecke einfach.
Auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir ja dieses Jahr auch, war ja ganz extrem, auch gemerkt, wir haben ja erst im Juli oder im Juni dieses Jahr gestartet und haben dann Juni bis Oktober 13 Camps gehabt und drei Reisen.
Genau. Krass.
Und dementsprechend waren wir eigentlich jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Ich glaube, war mal zwei dazwischen, wo mal nichts war oder so. Aber ansonsten waren wir komplett durchgetaktet und da ist halt dann für nichts mehr Zeit. Also weder zum Erholen noch für andere Projekte oder Gedanken. Da bist du nur noch am hinterher hasseln irgendwie. Hm. Und wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr früher in die Saison starten können, dass uns da nicht Corona wieder einen Strich durch die Rechnung macht und dass wir dieselbe Anzahl an Camps, wie wir sie jetzt auch dieses Jahr hatten, aufs ganze Jahr verteilen können, ja, und sich dadurch dann zwischendrin einfach so ein paar Lücken ergeben. Ja. Das wäre mal so das kurzfristige Ziel für nächstes Jahr. Und wie es dann weitergeht, ja, das wird sich dann im nächsten Jahr zeigen.
Cool.
Genau.
Danke. Wenn man jetzt noch Werbung für sich selber machen darf, wo findet man euch?
Man findet uns im Internet auf unserer Website www.bucketride.de. Man findet uns aber auch auf Instagram unter bucketride_roadtrips und auf Facebook bucketride. Genau, da kann man uns finden. Und natürlich im Podcast von Single Malt und Single Trails.
Stimmt. Genau. Da gibt es eine Episode, eine Folge.
Genau, gibt es bald eine Folge.
Du jetzt lügen, welche Zahl?
Genau.
132?
Ich weiß es
wirklich nicht.
Auch nicht schlecht.
Vielen Dank, Roman.
Danke
für diesen Podcast. Ich wäre dann auch bereit fürs Mittagessen.
Ich bringe dann gleich was hoch, ja.
Danke. Und ihr da draußen, falls ihr Lust habt, mal wirklich einen coolen Campingtrip, Mountainbike-Campingtrip mit Lagerfeuer zu machen, egal ob Zelt, Vanlife, Campervan, Alkoven, Roman und Claudi kann ich nur empfehlen. Zwei sehr entspannte Kollegen des Lebens. Genau. Entspannte Folge auch. Vielen Dank, Roman.
Ja, vielen Dank, Jasper. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen.
Danke.
Leider nicht face to face, aber hoffentlich bald wieder.
Ja, schön. Schön wär's. Eine Woche noch.
Ja.
Und ich verabschiede mich und sage tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.